Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Olaf Scholz, der wird sich am Wochenende auf den Weg nach Kanada machen. Und dort wird er um mehr Gas bitten. Aber bei der Reise geht es wirtschaftlich durchaus auch um mehr. Nirgendwo in Deutschland leben so viele Inder wie in Berlin. Die Arbeitgeber dort aber sagen, es dürften ruhig noch mehr sein. Wenn die Würfel gefallen sind, dann sind es oft welche von einer Firma, die wir heute vorstellen. Gleich im Firmenporträt. Aber erstmal schauen wir natürlich auf die Inflation. Die ist ja in den USA gerade wieder ganz leicht gesunken. Auf sehr hohem Niveau, aber immerhin. Könnte das hier auch so kommen, sehr bald schon? Es spricht nicht besonders viel dafür. Ein großer Faktor, der auf weiterhin hohe Preise hindeutet, der kam heute auf den Tisch. Die sogenannten Erzeugerpreise, also die Preise der Unternehmen zur Herstellung, die sind im Rekordtempo gestiegen. Überraschend stark. Das werden wohl bald auch wir zu spüren bekommen. Brigitte Scholtes berichtet.
Um gut 37% haben die Erzeugerpreise im Juli auf Jahressicht zugelegt. Der Hauptgrund dafür waren wieder einmal die stark gestiegenen Energiekosten. Rechnet man diese heraus, dann lagen die Erzeugerpreise nur noch um gut 14% höher. Das ist immer noch eine hohe Steigerungsrate, aber der Trend stimme allmählich, meint Ralf Solveen, Konjunkturexperte der Commerzbank.
Es deutet eben darauf hin, dass auch hier in den nächsten Monaten wahrscheinlich der Hochpunkt erreicht wird. Und da diese wiederum dann eben einen gewissen Vorlauf zumindest vor den Warenpreisen im Verbraucherpreisindex haben, könnte dies zumindest ein erstes vorsichtiges Signal sein, dass wir im kommenden Jahr tatsächlich eher wieder etwas niedrigere Teuerungsraten sehen werden.
Bis dahin aber rechnen Ökonomen mit weiter steigenden Preisen. Auf 9% oder sogar höher könnte die Inflationsrate im Herbst noch klettern, denn schließlich laufen Tankrabatt und 9-Euro-Ticket im September aus, die Gasumlage kommt obendrauf und auch die Löhne dürften in den nächsten Monaten zulegen. Die Teuerungsrate dürfte also erst zum Jahreswechsel zurückgehen, sagt Solveen, aber er warnt auch.
Das bedeutet aber nicht, dass jetzt alles nur ein vorübergehender Spuk war, sondern wir gehen schon davon aus, dass die Inflationsrate auch danach nachhaltig über 2% bleibt. Also wir weiterhin eine Phase ziemlich hoher Inflation sehen werden.
Und damit dürfte auch die EZB die Leitzinsen weiter anheben, aber wegen der erwarteten Rezessionsgefahr dann erstmal eine Pause einlegen. Das trifft auch die Verbraucher, so sind auch die Erzeugerpreise für Nahrungsmittel um gut ein Fünftel gegenüber dem Vorjahr geklettert. Die dürften die Hersteller an die Konsumenten weitergeben. Das aber geschieht nicht immer transparent, beobachtet die Verbraucherzentrale Hamburg. Denn immer mehr Hersteller bedienen sich eines Tricks. Sie verkleinern die Verpackungen, verkaufen also weniger Inhalt zum gleichen Preis. Shrinkflation heißt dieses Phänomen der Mogelpackungen im Englischen. Die hat Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg seit Jahren im Blick. Doch gerade jetzt häuften sich die Beschwerden der Verbraucher.
Diese versteckten Preiserhöhungen liegen so zwischen 11% und 33%, da haben wir die meisten drin. Und wenn man das nur auf den Preis draufschlagen würde, dann wäre das enorm.
Solche Mogelpackungen gab es bisher meist bei Markenprodukten. Inzwischen aber beobachtet Wallet das auch bei den eigentlich preisgünstigeren Eigenmarken.
Also die Mogelpackungen und die Erzeugerpreise, um die ging es gerade. Dorothee Holz, wir schauen mit Ihnen nach Frankfurt auf den DAX. Der ist ja im Minus. Waren es tatsächlich die Erzeugerpreise, die da den Ausschlag gegeben haben?
Ja, das hängt eindeutig damit zusammen. Die Preise steigen weiter und weiter und die Notenbanken müssen reagieren. Die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat diese Woche schon vor anhaltenden Inflationsrisiken gewarnt, damit auch einen weiteren Zinsschritt vorbereitet. Die amerikanische Notenbank wird die Zinsen auch weiter erhöhen. Wie stark, weiß man natürlich noch nicht. Das dürfte aber in jedem Fall Bremswirkung auf die Konjunktur haben. Und das spiegelt sich hier in den Kursen wieder. Der DAX ist aktuell mit 0,7% im Minus, steht bei 13.596 Punkten. Die Angst vor einer Rezession scheint doch langsam auch am Aktienmarkt anzukommen. Die Wochen zuvor hat man tatsächlich alle Warnsignale ausgeblendet, weil die DAX-Konzerne immer noch liefern.
Die hohen Preise, mit denen sich viele rumschlagen, die hängen ja vor allem mit steigenden Energiepreisen zusammen. Ich hatte es gerade gesagt, dass am Wochenende eine große Delegation nach Kanada reist, angeführt von Scholz und von Habeck. Und Kanada, da geht es ja vor allem um Energie, um mehr Gas.
Ja, es geht in erster Linie um die Sicherung von Flüssiggas, aber auch um grünen Wasserstoff. Kanada soll einer der verlässlichsten Wasserstofflieferanten für Deutschland werden. Intensiver Besuch bei Freunden, so wird es genannt, womit wir beim Thema wären. Das neue Zauberwort in der Ökonomie in Handelsfragen heißt nämlich Friendshoring, Handel mit Ländern zu treiben, mit denen man gemeinsame Werte teilt. US-Finanzministerin Janet Yellen hat davon in einer Rede im April gesprochen. Scholz und Habeck haben das dieses Jahr in Davos auch gebetsmühlenartig wiederholt. Und bei mir ist jetzt Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING-Bank. Herr Pschesky, Kanada ist also ein Freund. Das steht ja für Verlässlichkeit, ein ganz wichtiger Besuch.
Auf jeden Fall. Ich meine, Deutschland, die deutsche Regierung ist ja aktuell auf Einkaufstour. Wir brauchen Energie händeringend. Und da können wir aus Kanada jetzt wirklich unheimlich viel Rohstoff und Energie bekommen. Also ein wichtiger Besuch.
Vor ein paar Jahren hat man Kanada schwer vor den Kopf gestoßen. Es gab Massenproteste gegen das Handelsabkommen CETA, angeführt von den Grünen. Jetzt soll CETA doch noch auf den Weg gebracht werden. Was hat sich denn in der Sicht der Dinge verändert? Warum geht das denn plötzlich?
Ja, das ist Friendshoring. Das ist die Zeitenwende, die wir seit dem 24. Februar haben. Nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch geopolitisch und beim Handel. Wir sehen immer mehr, dass das Handel nicht mehr nur ein reiner Freihandel ist, freie Wirtschaft ist, sondern dass der Handel politisch beeinflusst ist. Und darum muss jetzt Europa, Deutschland zurückrudern und in Kanada anklopfen und wahrscheinlich später auch in den USA anklopfen, um neue Handelsabkommen zu schließen.
Herr Trudeau wird auf jeden Fall sagen, Freunde, wenn ihr A wollt, also unser Gas und Wasserstoff, dann müsst ihr auch B sagen. Also Kanada sitzt am längeren Hebel. Was heißt das denn?
Ja, definitiv. Und das heißt, dass Deutschland, an Deutschland war ja das CETA nicht unbedingt gescheitert. Das ist ja vor allem in Belgien gescheitert, an kleinen Provinzen in Belgien. Aber da musste Deutschland auf europäischer Ebene jetzt auch seine Macht benutzen, sodass Europa nochmal in die Verhandlungen einsteigt rund um CETA.
Wie würde eine Handelswelt tatsächlich nur mit Freunden aussehen? Und wer sind denn die Freunde?
Tja, wir sind die Freunde und vielleicht sind Freunde irgendwann keine Freunde mehr, wenn wir in 2 Jahren die nächsten amerikanischen Wahlen haben. Also Freunde sind aktuell natürlich Nordamerika, die anderen europäischen Länder und ob Südamerika auch schon ein Freund ist, weiß man nicht. Wie sieht die Welt aus? Deutlich anders. Sie sieht so aus, dass wir dann nicht mehr Input, also Teile bekommen aus nicht befreundeten Ländern. Das heißt, dass wir Produktionsprozesse komplett umstrukturieren müssen, nur noch in sehr eigenen Ländern und in befreundeten Ländern produzieren und auch nur noch dahin exportieren. Das wäre für so ein Land wie Deutschland, was so stark abhängig ist vom Export, natürlich ein enormer Schlag.
Und für die Verbraucher ein enormer Preisschock.
Definitiv, denn so etwas kommt dann zusammen mit höhere Kosten, heißt immer wiederum auch höhere Preise, vielleicht dann etwas mehr Sicherheit, auch geopolitische Sicherheit, aber definitiv für den Verbraucher höhere Kosten.
Wenn man nur mit Freunden handelt, dann fällt die andere Hälfte der Welt, mindestens die Hälfte, runter. Kann man sich das wirklich erlauben? Wie definiert man tatsächlich Freunde?
Das ist unheimlich schwierig, denn wir kommen ja eigentlich aus einer Zeit, in der wir auch gelernt haben, auch unter Kanzlerin Merkel, dass man immer im Dialog bleiben soll, immer kommunizieren sollte. Und da war halt Handel auch immer wichtig, um diesen Kanal offen zu halten. Wenn wir jetzt wirklich zu einem Friendshoring gehen würden, in dem wir gar nicht mehr sprechen mit der anderen Seite, dann haben wir eine komplett zweigeteilte Welt. Dann sind wir zurück im Kalten Krieg. Und ob das nun das ist, was wir haben wollen, glaube ich eher nicht.
Man kommt ja nicht umsonst auf diese Idee, der russische Angriffskrieg, die Corona-Pandemie haben uns die Abhängigkeiten von Russland respektive China vor Augen geführt. Heute lernen wir vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dass die Abhängigkeit zu China noch größer wird. Das hat man gerade in einer Studie aufgezeigt. Volldampf in die falsche Richtung ist das betitelt bei den Unternehmen. Ist das Risiko China noch nicht angekommen?
Nein, noch nicht. Ich glaube, es gab auch eine Studie vom IFO-Institut, die sagte, dass ungefähr 50% der deutschen Unternehmen auf irgendeine Art und Weise abhängig sind von China. Also hier ist noch nicht angekommen. Ich denke, dass die Unternehmen wirklich umdenken müssen, dass Geschäftspolitik, dass Handel nicht mehr unschuldig ist, sondern dass die Politik, Regierung einen starken Einfluss nehmen werden und dann, wenn es nötig sein sollte, auch mal eine deutliche Ansage machen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch zum Beispiel eine amerikanische Regierung irgendwann sagen wird, liebes europäisches Unternehmen, wenn du weiterhin mit uns in den USA Geschäfte machen willst, dann bitte keine Geschäfte mehr mit China.
Eine Katastrophe für die deutsche Wirtschaft stand jetzt. Wie muss eine vernünftige und kluge Handelspolitik aussehen?
Natürlich wie immer, man trifft sich in der Mitte. Das heißt, ich kann mich nicht komplett distanzieren, aber ich muss aufpassen, nicht mehr zu naiv zu sein, wenn ich Geschäftsverbindungen starte. Also ein guter Kompromiss, wie so häufig, mehr zurück zu den befreundeten Nationen, aber nicht eine komplette Absage hin zu den nicht befreundeten Nationen.
Klares Statement, danke an Carsten Pschesky von der ING Bank.
Ja, Handel ist nicht mehr unschuldig in diesem nicht mehr unschuldigen Handel. Welche Unternehmen bewegen sich heute auffällig im DAX?
Auffällig schwach Aktien der Deutschen Bank. Die Papiere sind mit einem Minus von 3% am DAX-Ende. Die Bank of America rät zum Verkauf von zyklischen Branchen, zählt dazu Banken und Autos. Und das zeigt Wirkung auch bei Autoaktien. Auf dem Spitzenplatz der Kochbox-Versender HelloFresh. Diese Woche sind die Aktien ja auf Achterbahnfahrt. Heute treibt aber die Konkurrenz. Europas größter Essenslieferant Just Eat Takeaway aus den Niederlanden verkauft seinen Anteil am brasilianischen Unternehmen iFood für 1,8 Milliarden Euro. Die Aktien schießen in Amsterdam um 31% nach oben.
Jetzt haben wir die ganze Woche über Uniper verfolgt, wegen der Gasumlage und der schlechten Geschäftszahlen. Noch zum Schluss, wie steht die Aktie jetzt?
Die Aktie rührt sich aktuell nicht von der Stelle, war schon im Plus, dann im Minus. Ein bisschen getrübt ist die Stimmung. Uniper hat ja einen Halbjahresverlust von über 12 Milliarden Euro vermeldet. Da die Gaspreise weiter steigen, könnten auch die Verluste noch größer werden, heißt es vom Konzern. Ich komme zum Euro. Der ist gefallen auf eine Parität, steht bei 1,00. Anleihen, Weiterkursverluste. Die Umlaufrendite steigt um 7 Basispunkte auf 1,08% und Gold fällt auf 1750 Dollar.
Danke, Dorothee Holz nach Frankfurt zum Wochenschluss an der Börse. Keine einzige Bewerbung kommt rein. Keine einzige. Niemand bewirbt sich um eine Ausbildung. Davon berichten inzwischen viele Betriebe. Das hat gestern nochmal der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sehr deutlich gemacht. Wir müssen als Lösung unsere eigenen Jugendlichen fitter machen und mehr umwerben. So viel ist klar. Aber ohne Zuwanderer wird es nicht gehen. Inder und Inderinnen, die stehen da immer ganz weit vorn, weil sie gut ausgebildet sind im Schnitt und gerade im IT-Bereich. In Berlin stellen sie die größte Gruppe an Zuwanderern. Aber die Berliner Unternehmen sagen, wir würden auch noch mehr von ihnen einstellen. Luise Sammann berichtet.
Ein strahlender Sommertag in Berlin. Payal Mahashi aus Indien hat Urlaub und trotzdem nicht viel Zeit. In einer halben Stunde beginnt ihr Deutschkurs. Dann also, wenn manche ihrer Berliner Nachbarn gerade erst aufstehen, andere schon Mittag essen und wieder andere seit Stunden am Computer sitzen. Payal lacht. Genau das mag sie an Berlin. Man kann hier so sein, wie man will, sagt sie. Und man wird mit Sicherheit andere finden, die zu einem passen. Niemand erzählt einem, was man anziehen soll, wie man sich benehmen soll, wie man als Frau zu leben hat. Payal Mahashi ist studierte Software-Developerin. 2019 bewarb sie sich von Indien aus bei einer Berliner IT-Firma, durchlief den mehrstufigen Online-Auswahlprozess und stieg schließlich ins Flugzeug. Ein Schritt ins Ungewisse, den sie bis heute nicht bereut hat. Vor allem das deutlich weniger kompetitive Arbeitsklima gefalle ihr, sagt sie.
3 years ago when I came here, you step out on the street. Maybe you will see a couple of other Indians on the street.
Als ich vor 3 Jahren hierher gekommen bin, hat man auf der Straße nur ab und zu mal ein paar andere Inder gesehen, erinnert sie sich. Jetzt habe ich das Gefühl, ich sehe sie überall. Indien hat unfassbar viele ausgebildete IT-Ingenieure und die Start-up-Szene hier in Berlin wächst und wächst. Je mehr Büros hier also öffnen, desto mehr Personal brauchen sie und das finden sie in Indien.
So they hire from India as well a lot.
Tatsächlich belegen die Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg, was Payal vermutet. Im Jahr 2021 stellten indische Staatsangehörige mit knapp 20.000 die größte Gruppe ausländischer Zuwanderer nach Berlin. In den letzten 5 Jahren hat sich ihre Zahl damit fast verdreifacht. Viele der EinwandererInnen seien Studierende, die sich von den günstigen Studienkosten und dem guten Ruf deutscher Universitäten gerade im technischen Bereich anlocken ließen, so Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gegenüber dem RBB. Aber auch fertig ausgebildete Fachkräfte wie Payal fänden zunehmend den Weg nach Deutschland.
Inderinnen sind in der Tat diejenigen, die mit der besten Ausbildung herkommen. Rund 60% aller Herkommenden haben eine Hochschulausbildung. Und sie füllen insbesondere diesen IT-Bereich, bei dem wir tatsächlich immer wieder Fachkräftemangel sehen. Und insofern ist es gut, dass die Zahl der Zuwandernden aus Indien angefangen hat zu steigen.
Das meint auch Rami Aizabak, Mitgründer der Berliner Softwarefirma Lana Labs.
Einige unserer ältesten Mitarbeiter sind aus Indien, die ja schon sehr lange bei uns sind, die auch relativ schnell in Teamleiterfunktionen aufgestiegen sind. Generell aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass also sehr, sehr kommunikativ sind, sehr gute Kommunikation, auch super ausgebildet. Generell denke ich, ist es eine Riesenbereicherung für uns.
Nicht nur Rami Aizabak, sondern auch viele andere Vertreter seiner Branche würden sich in diesem Sinne über noch mehr qualifizierte BewerberInnen aus Indien freuen. Die aber zieht es traditionell eher in die USA, wo sie laut der Tageszeitung NZZ als erfolgreichste Einwanderergruppe aller Zeiten gelten. Und das, obwohl die Einreisebeschränkungen dort seit Donald Trumps Präsidentschaft deutlich verschärft wurden. Umso mehr müssten sich Deutschland und Berlin in Zeiten akuten Fachkräftemangels fragen, wie sie noch attraktiver werden könnten, so Ökonom Alexander Kritikos.
Man braucht auf der anderen Seite eben auch eine gut funktionierende Bürokratie. Und die ist in Berlin bei weitem noch nicht so gut, wie sie sein könnte. Der Prozess sozusagen, bis diese Personen dann in Deutschland wirklich ankommen können, arbeiten können, dauert viel zu lang. 7, 8, 9 Monate, manchmal auch ein Jahr. Das schaffen andere Städte schneller.
Auch Payal Maharshi weiß von hochqualifizierten Inderinnen und Indern, die in den letzten Jahren an der deutschen Bürokratie gescheitert sind. Sie selbst ist froh, es nach Berlin geschafft zu haben.
There are basically no proper employment laws in the US or even in India for that matter, right?
Weder in den USA noch in Indien gibt es ein vergleichbares Arbeitnehmerrecht. Die Leute müssen unbezahlte Überstunden leisten, sie können jederzeit gefeuert werden. Ich arbeite viel lieber in Deutschland als in den USA.
I would rather work in Germany compared to the US or any other place for that matter.
Ja, das war ein Bericht von Luise Sammann über Inder in Berlin. Und jetzt kommt wie freitags immer das Firmenporträt. Denn es gibt sie noch, eine treue Fangemeinde analoger Brettspiele. Und die brauchen fast alle Würfel. Würfelhersteller, zumindest die von recht hochwertigen Würfeln, haben deshalb auch kaum Probleme mit digitaler Konkurrenz. Ein Beispiel ist die Würfelschmiede aus Hessen, die Simon Schomecker besucht hat.
Christopher Butka liebt klassische Gesellschaftsspiele. Ihn begeistern aber nicht nur die Handlungen. Besonders angetan hat es ihm ein bestimmtes Zubehör.
Bevor ich eingeschult wurde, hatte ich schon so eine Kiste mit so ein paar Sechsseitern liegen und das hat sich halt irgendwie so fortgesetzt. Und dann irgendwann kam der Matheunterricht, wo noch ein bisschen interessantere Würfel dazu kamen. Und tatsächlich bin ich dann erst über die Würfel dann auch zum Spielen gekommen und das hat sich dann so beibehalten über die Jahre und entwickelt.
Mit einem Würfeltattoo auf dem linken Unterarm und Würfelpiercings in den Ohren zeigt Christopher Butka seine Leidenschaft. Seit 2012 stellt er die würfelförmigen Zufallsgeneratoren her und seit 2018 verkauft er sie auch. Der 33-Jährige lebt mit seiner Frau und zwei Katzen in Butzbach südlich von Gießen. In einem Flur ihres Hauses hängen alte Schriftsetzkästen. Sie dienen als Präsentationsregale für Spielwürfel in unterschiedlichsten Farben, Größen und Formen. Die klassischen Sechsseiter sind ebenso dabei wie Exemplare, die fast schon an Kristalle erinnern. Sie entstehen alle in der Würfelschmiede, der Werkstatt, in die der Flur führt. Angefangen hat alles im väterlichen Hobbyraum.
Wenn man so eine Leiste da liegen sieht und sich denkt, okay, da brauche ich eigentlich nur ein Stück von abschneiden und hab den Würfel schon, da ist es irgendwie so mitgewandert, dass ich hier und da mal einen Würfel geschnitzt habe. Und mit der Ausbildung zum Feinmechaniker war dann die Möglichkeit an Fräsmaschinen und Co. gegeben. Und auch was die Materialien angeht, also verschiedenste Kunststoffe, verschiedenste Materialien in Metallrichtung. Und mit dem Studium kam dann der 3D-Druck dazu und das Abformen und Gießen mit Gießharzen.
So geht Christopher Butka bis heute vor. Denn Gießharz ist nicht so aufwendig zu verarbeiten wie etwa Holz oder Metall. In der kleinen, hellen Werkstatt liegen auf dem Arbeitstisch an der Wand einige Kunststoffteile. Sie erinnern an Miniaturlampen, etwa tischtennisballgroße Kugeln auf trichterförmigen Füßen. Es sind Einhausungen, die sich aufklappen lassen. Darin sitzt jeweils die eigentliche Würfelform. Sie besteht aus Silikon. Durch den Trichter der Einhausung wird das vorher gefärbte, flüssige Harz eingefüllt.
Durch die Einhausung, die ich quasi um die Form selbst lege, sorge ich dafür, dass die Form gleichmäßig gestützt wird, gerade bleibt und egal wie viel Druck ich jetzt von außen aufbringe, ich kann die Form nicht zerdrücken.
Die Harze lagern in kleinen Kanistern in der Schublade unter der Werkbank. Sie erhärten erst, wenn eine spezielle Chemikalie hinzugefügt wird. Etwa 40 Minuten lässt sich das Material dann noch bearbeiten. Dabei gilt vor allem, mit Druckluft Blasen zu eliminieren. So bekommen die Würfel keine Unwucht und zeigen nicht immer dieselben Zahlen.
Es gab Leute, die irgendwann ihren vermeintlich verfluchten Würfel aufgesägt haben und dann da drinnen Luftblasen gefunden haben und dann wussten, okay, der war nicht verflucht, der war halt einfach nur schlecht hergestellt. Aber das ist heutzutage alles wieder deutlich besser, auch bei der Massenproduktion.
Die handwerklich produzierten Würfel härten in 12 bis 24 Stunden komplett aus. Von der elastischen Silikonform kann Christopher Butka sie leicht lösen, dann schleifen und wahlweise polieren oder mattieren. Die eingeprägten Augen oder Zahlen färbt er per Hand mit einer Hohlnadel ein. Fertige Produkte verkauft Butka meistens als Set. Für Rollenspiele werden oft 7 unterschiedlich geformte Würfel gebraucht. Beim Knobeln genügen schon 3 Sechsseiter. Der Gründer betreibt seine Würfelschmiede als Kleingewerbe, was er ursprünglich gar nicht vorhatte.
Das Machen und sich darüber freuen, dass man das gemacht hat, das ist quasi der Part, der daran interessiert hat. Ich habe natürlich irgendwann die Sachen, die ich gemacht habe, online geteilt und anderen Leuten gezeigt. Und dann geht das schnell los mit, oh, kannst du auch mal und ich hätte gerne. Und für Freunde macht man das am Anfang dann auch mal so, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich überlegen muss, das wird zu viel von den Anfragen her, das muss man ein bisschen professioneller aufziehen.
Dazu gehört auch, EU-Sicherheitsvorschriften für Spielzeuge zu beachten. So dürfen etwa nur absolut ungiftige Harze und Farben benutzt werden. Längst hat die Würfelschmiede Kunden weltweit. 20 bis 30 größere Sets entstehen pro Jahr, die ab 120 Euro zu haben sind. Spielefans kaufen die Produkte aber nicht nur wegen ihrer Präzision. Sie wollen zudem optisch passende Zahlengeneratoren.
Dann kriege ich oftmals Bilder von Edelsteinen geschickt, wo es heißt, kriegst du das irgendwie hin, das abzugleichen? In dem Falle hier ist das blau und grün und noch ein kleiner Ticken schwarz und dann noch was Violettes an Glitzer mit drin, um diesen Effekt zu erzeugen. Und so versuche ich dann quasi das zu kreieren, was der Kunde da haben möchte.
Denn spätestens seit den Corona-Lockdowns sind Brettspiele wieder sehr beliebt. Sie können nämlich das, wozu kein Computerspiel in der Lage ist, ein wirkliches Gemeinschaftsgefühl erzeugen, damit für gute Laune sorgen und die Spielehandlung auch haptisch erlebbar machen. Individuell gestaltete Würfel, auf denen es vielleicht sogar Details zu entdecken gibt, dürften das noch verstärken.
Und nun die Wirtschaftspresseschau. Bundesverkehrsminister Wissing will Kohletransporten auf der Schiene notfalls Vorrang vor dem Personentransport geben.
Das Handelsblatt bemerkt, Deutschland hat seine Verkehrswege in den vergangenen Jahren auf Verschleiß gefahren. Der Ukraine-Krieg und der mit ihm einhergehende Energieschock offenbaren das Desaster in Gänze. Auf dem Schienennetz muss plötzlich Ware transportiert werden, mit der niemand mehr geplant hat. Kohle, aus der das Land aussteigen will. Mineralöl, das per Pipeline aus Russland kam, und Getreide aus der Ukraine, das in Friedenszeiten den Weg über das Schwarze Meer in alle Welt findet. Dabei geht auf dem Schienennetz bereits seit dem vergangenen Winter nichts mehr. Künftig muss der Staat Container, Züge und Schiffe für den Krisenfall bei den Unternehmen vorhalten, und zwar langfristig. Es gilt, tausende Brücken auf den Autobahnen zu sanieren, die wichtigsten Wasserwege zukunftsfest zu erneuern und das Schienennetz in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirbt für einen Strategiewechsel in der europäischen Handelspolitik. Wenn es eine Zeitenwende in der Handelspolitik gibt, darf der Fokus nicht auf Umwelt und Moral liegen. Die EU muss die Handelspolitik geopolitisch denken. Sie muss ihre Lieferketten diversifizieren, um politisch und ökonomisch weniger angreifbar zu sein. Sie muss sich nicht aus China zurückziehen, aber die Abhängigkeit verringern, statt sie durch neue Abkommen wie dem auf Eis liegenden Investitionsabkommen zu vertiefen. Dafür muss sie das Rad nicht neu erfinden. Sie muss multilateral und bilateral die Beziehungen zur restlichen Welt vertiefen und im Zweifel Abstriche bei Moral oder der Marktöffnung hinnehmen. Sonst geht die EU an ihren hehren Zielen zugrunde. Zur geplanten Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf Gas ist im Weserkurier zu lesen. Viele Menschen wird das erleichtern. Und ja, manche brauchen dieses mehr im Geldbeutel sehr dringend und manche weniger. Wie das eben so ist, wenn Entlastungen nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Die Entscheidung ist gleichwohl richtig. Ganz bewusst spricht Olaf Scholz von Zusammenhalt. Es muss alles getan werden, um zu verhindern, dass in diesem Land Bürger frieren.
So, und das war's von uns von der Wirtschaftsredaktion. Im Studio war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und einen schönen Freitag.